In dieser Morgenstunde wird unser Bruder Wolfgang Einert uns über das Thema der Tempel seines Leibes mit dem Wort dienen. Wir lesen dazu Johannes 2, Vers 19 bis 21. Johannes 2, 19 bis 21. Jesus antwortete und sagte zu ihnen: Zerstört diesen Tempel, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Daher sagten die Juden: In 46 Jahren wurde dieser Tempel gebaut, und du wirst ihn in 3 Tagen aufrichten? Jene aber sagte dies betreffs des Tempels seines Leibes.
Er guckt so gespannt, gell? Ich auch. Hast du schon mal etwas gehört von einem sogenannten Gottesteilchen? Gottesteilchen? Ja, ein paar nicken, gell? Gut. Ich will heute nicht über Physik reden, gell? Der Begriff Gottesteilchen, wo der herstammt, sage ich gleich. Im letzten Jahr 2013 wurde ein britischer Physiker mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Der hieß Peter Higgs, oder heißt immer noch so. Wofür hat er den Nobelpreis bekommen? Für Physik. Weil er seit vielen Jahren an dem Gottesteilchen forscht. Das heißt, wir wissen ja, vor vielen Jahren, als ich noch in die Schule ging, da war der Atomkern, glaube ich, das Kleinste, was man gefunden hatte. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, so ungefähr war das. Und später hat man festgestellt, ja, im Atomkern, den kann man auch noch spalten. Gell? Es gab ja dann schon mal die Atombombe im Zweiten Weltkrieg. Und die Protonen und Neutronen wurden entdeckt. Und man nennt sie jetzt Nukleonen. Und ich persönlich glaube ja, dass es in den Mikrokosmos hinein keine Begrenzungen gibt, genauso wie es in den Makrokosmos keine gibt. Würde also bedeuten, dass auch die Bestandteile des Atomkerns ja noch nicht das Letzte sind, was man gefunden hat. Und deswegen diese Theorie von dem Peter Higgs und noch einigen anderen, aber nicht der Einzige, besagt, es muss dann noch was geben. Das heißt, diese Protonen und Neutronen sind noch nicht das letzte Teil. Wir suchen das sogenannte Gottesteilchen. Und dieses Wort Gottesteilchen hat eigentlich ein anderer erfunden. Das war ein amerikanischer Physiker, der hieß Leon Lederman, oder Lederman, Englisch, und er hat ein Buch geschrieben, The God Particle, das heißt, das Gottesteilchen in Deutsch. Und weil der das so genannt hat, deswegen hat sich dieses Wort auch in der Physik verbreitet unter den entsprechenden Wissenschaftlern. Aber warum ich euch das erzähle, gell? Wir wollen ja heute keine Physikstunde machen. Ich komme nachher nochmal drauf, wenn es auch um Quantenphysik geht. Das hat mit der Bibel zu tun, gell? Und der Ledermann, der 1993 dieses Wort quasi geprägt hat, der in seinem Buch, der schreibt in diesem Buch, ich lese nur einen ganz kleinen Absatz, warum er das Buch geschrieben hat, warum er das Gottesteilchen nennt, also wir wissen ja nicht, was das ist. Und ich muss noch dazu sagen, in der Schweiz, CERN-Abkürzung für diesen riesen Kreis, den unterirdischen, diesen Beschleuniger der Elektronenbeschleunigung oder was weiß ich, wo man dann die Sachen aufeinander knallen lässt und will den Urknall nachmachen. Dort hat man Versuche gemacht, um eben dieses Gottesteilchen in Anführungszeichen zu finden. Man kann es noch nicht nachweisen, ist aber der Meinung, es hat funktioniert. Und weil man es noch nicht nachweisen kann, aber der Meinung ist, dass es funktioniert hat und es da sein müsste, hat er den Nobelpreis gekriegt. Also ist noch nicht ganz sicher, aber wir tun schon mal so. Und wie dem auch sei. Und er hat geschrieben in diesem Buch, weil es eine Art Verbindung gibt zu einem anderen Buch, einem viel älteren. Das heißt, er bindet seine Theorie und seinen Inhalt, seinen Inhalt des Buches im Grunde an die Bibel. Und um das ältere Buch geht es ja heute Morgen hier bei uns. Und das ist nicht der einzige Grund, warum ich das als Einleitung genommen habe, weil es um den Tempel seines Leibes geht. Der Tempel seines Leibes, ich möchte das in drei Stufen behandeln heute Morgen. In drei Stufen. Der Tempel seines Leibes, die Frage, was ist das? Da haben Christus in Haupt und Gliedern einen großen Anteil dran. Das werden wir gleich feststellen. Dann gibt es den Tempel Gottes, was ist das? Auch hier finden wir Christus in Haupt und Gliedern. Und dann gibt es den Tempel in der Stadt, Neues Jerusalem, in der vierten Schöpfung, vierten Kosmos. Und auch dort Christus in Haupt und Gliedern, der Vater ist noch dabei. Und wenn ich das realisiert habe, dann heißt das doch, beginnen mit der Stelle, die wir hier gelesen haben, Johannes Kapitel 2, ab Vers 18, wo Jesus sagt, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Da haben die natürlich vordergründig damals an den Steintempel auf dem Tempelberg gedacht. Das ist völlig klar. Der war ihnen ja vor Augen. Aber Jesus, wie hier Vers 21 sagt, sagte, das betreffs des Tempels seines Leibes. Das ist was anderes. Der Tempel seines Leibes in allerengstem Sinne wäre natürlich sein irdischer Leib, den er damals hatte, als er über diese Erde ging. Völlig klar, gell? Aber wir wissen ja auch bei Christus, dass in seiner Argumentation er immer heilsgeschichtlich auch gedacht hat. Er hat ja vieles gesagt, was die Leute damals, auch seine Lernenden, überhaupt nicht verstanden haben. Ich habe eine Aufstellung gemacht, jetzt im Johannesevangelium, wo man sehen kann, wie die Argumente von Christus, die er bringt auf die verschiedensten Gebieten und Art und Weise, von den Leuten völlig falsch verstanden werden. Sie ziehen völlig andere Schlüsse daraus und münzen alles auf ihr physisches, irdisches Dasein zu dieser Zeit. Das ist ihr einziger Bezugspunkt. Sie haben keine Ahnung von Heilsgeschichte, so wie wir das heute haben dürfen, weil wir das ganze Wort Gottes zur Verfügung haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mal damit beschäftigen. Ich möchte diese drei Dinge, Tempel des Leibes, Tempel Gottes, Tempel der Stadt, binden an diese Johannesverse als Einstieg und versuchen, uns mal klarzumachen, wo wir dabei vorkommen. Gell? Weil das ist mir immer wichtig, dass wir wissen, wenn du ein Glied am Leibe des Christus bist, ich wiederhole mich, dann musst du doch wissen, wo du vorkommst überall. Gell? Das würde mich interessieren. Also ich persönlich will das alles wissen. Und weil ich glaube, ich gehöre dazu, will ich das alles wissen. Und deswegen müssen wir genau hingucken, was da steht. So, zum Beispiel Matthäus 12,6 sagt Jesus zu den ungläubigen Religionsführern seiner Zeit, ich sage euch aber, als es um den Tempel ging, Größeres als die Weihestätte oder der Tempel ist hier. Und an dieser Argumentation von Jesus merkst du doch, wenn er von seinem Leib redet, von sich redet, von seiner Anwesenheit redet, da geht es doch nicht nur um seinen Fleischesleib, den er hatte, als er über diese Erde ging, sondern wenn er sagt, Größeres ist hier als euer Tempel, das hat einen heilsgeschichtlichen Bezug, eine heilsgeschichtliche Dimension, die er hier anspricht. Und deswegen denke an sein Gebet, Johannes 17, 23, du bist in mir, ich bin in ihnen, wesenhafte Einheit, Gott, Vater und Söhne, dann wird auch deutlich, da geht es nicht um einen steinernen Tempel. Gell? Der steinerne Tempel in Jerusalem, der war faktisch nur ein Symbol für diesen geistlichen Tempel, für diesen Leibtempel, der nicht aus Fleisch besteht, sondern eben auch aus dem Geist Gottes gewirkt ist. Und das ist der Punkt, um den es heute geht. Jetzt müssen wir noch 2 Worte unterscheiden. Hier in Johannes 2, Vers 18, da sagt er ja im Vers 19, zerstört diesen Tempel. Und im Vers 21, er spricht vom Tempel seines Leibes. Und hier steht im Grundtext das Wort Naos. Naos im Neuen Testament bezeichnet eigentlich nur das Heilige und das Allerheiligste. Und vielleicht noch den ganz kleinen Priesterhof, der da vor ist, wenn du dir das vorstellst, wie war der Stift zu den Geld, so ähnlich. Oder der Tempel in Jerusalem, wer das Modell kennt, im Jerusalem-Museum in Israel, dann gibt es ja auch Bilder davon, dann siehst du, ist eine große Fläche mit Säulenhallen und in der Mitte dann ist eine ganz kleine Hoffläche mit Säulenhallen und dann ist dieses große Gebäude, was Heiliges und Allerheiligstes enthält. Vorne ist eine Tür und in der Mitte ist ein Vorhang. Und dieses Stück, dieses kleine Stück in der Mitte, das ist Naos, das ist Tempel. Und wenn an anderer Stelle davon gesprochen wird, wir kommen noch drauf, aber hier in Matthäus 12, Vers 6, da sagt er nicht Tempel, sondern da sagt er, ich habe übersetzt, Weihstätte, da spricht er von der, kannst du noch sagen, Tempelanlage, da spricht er von griechisch Hieron, das heißt von dem gesamten Komplex inklusive dem Vorhof der Nationen, den Säulenhallen Salomos etc., alles was um den ganzen Tempel Innenteil herum aufgebaut ist, das ist die Tempelanlage und die hat ein anderes Wort, eine andere Bezeichnung. Jetzt wird das natürlich nicht so ganz streng getrennt, auch in der Sinnfälligkeit der einzelnen Verse, sodass wir nicht jetzt ganz streng sein dürfen und sagen, jetzt in Matthäus 12, Vers 6 redet er von der ganzen Tempelanlage und meint sich, und hier in Johannes 2, da redet er nur von dem Heiligtum da in der Mitte und meint sich, und das, als wäre das ein Widerspruch. Da würde ich vorwarnen wollen, weil das bringt uns nicht weiter. Nur, dass du den Unterschied mal gehört hast. Also dieses Wort wird nicht ganz sauber getrennt verwendet. Wenn wir also Tempel sagen, kann es gelegentlich auch mal die ganze Tempelanlage sein. Das ist also nicht der springende Punkt. Jetzt noch ein grundsätzlicher Hinweis. Gott war in Christus, Johannes 17, 23, sein Gebet, wie schon erwähnt. Das heißt doch, er ist wesenhaft anwesend in dem Christus. Und wenn Jesus sagt, und ich bin in ihnen, den Lernenden, den Jüngern, dann ist er auch wesenhaft in den Jüngern anwesend. Würde also heißen, der Geist Gottes durchzieht Vater, Sohn und Söhne. Und jetzt muss ich was Provokatives sagen. Ist das alles? Und ich glaube, dass das nicht alles ist. Ich begründe es auch gleich und wir werden nachher noch den einen oder anderen Punkt dazu hören. Hiob 34 sagt der Elihu, das war der Gute von den Vieren, gell? Der Elihu, der hat als Letzter gesprochen. Außerdem ist es inspiriertes Wort Gottes, Hiob 34, 14, 15, da sagt er doch, wenn Gott seinen Geist, Ruach, zurückzieht und sein Neshama, ich sag gleich mal, was das ist, dann verscheidet alles Fleisch. Alles Fleisch. Ach, das vom Regenwurm, gell? Um das deutlich zu machen. Würde doch für mich heißen, dass der Geist Gottes nicht nur in Christus ist und in der Leibesgemeinde, sondern auch in allem, was lebt. In diesem Sinne. Und hier, um das vorwegzunehmen, damit es hier keine Irritationen gibt, wir müssen also heilsgeschichtlich unterscheiden, die existenziell oder die existenzerhaltende Wirkung des Geistes Gottes und die heilsgeschichtlich vom Glauben abhängige Wirkung des Geistes Gottes. Das beides muss ich unterscheiden können. Sonst würden wir ja, also sonst könnte man mich ja beschuldigen, ich wäre der Pantheosophie verfallen. Also Gott ist sowieso in allem, gell? Also was regst du dich auf? Das stimmt ja, aber, muss ich dazu sagen, eben in dieser Unterscheidung, dass es einmal um existenzerhaltendes Wirken des Geistes geht und zum anderen um treueabhängiges, heilsgeschichtliches Wirken. Der Glaube, der geschenkte Glaube spielt auch eine Rolle. Den hat nicht jeder, auch der Regenwurm nicht. Aber der Regenwurm hat das existenzerhaltende Wirken des Geistes, von dem Hiob auch redet. Wenn Gott das zurückzieht, dann stirbt auch der Regenwurm, nicht nur du und ich. Und das müssen wir unterscheiden. Und Paulus sagt ja im 1. Korinther 12, Vers 6, dass Gott der ist, wirklich der Innenwirkende, alles in allen. Der Innenwirkung, griechisch energeo oder energia, die Innenwirkung, energeo, Innenwirkung, Energie, ja, kennen wir alle. Ohne Energie geht der Kühlschrank nicht und alles andere auch nicht. Also Gott ist es, der alles in allen innen wirkt. Das heißt, das ist dasselbe, was Hiob sagt. Wenn Gott diese Innenwirkung wegnimmt, ja, dann bist du tot, Entschuldigung, gestorben. Dann gibt es eigentlich sogar vielleicht Nicht-Existenz, ich weiß es nicht. Also das ist der springende Punkt. Und jetzt reden wir hier über den Tempel seines Leibes. Und jetzt musst du diese Vorrede musst du jetzt dafür benutzen, um zu verstehen, wenn es um Tempel seines Leibes geht, ist heilsgeschichtlich, dass nicht nur der Christus in Fleisch und Knochen, der über diese Erde ging, auch in erster Linie, ganz sicher, denn Markus 8, Vers 31, lesen wir das ganz explizit, ich will es aufschlagen, Markus 8, Vers, was habe ich gesagt? 31, danke, das ist Kurzzeitgedächtnis, das ist bei mir ganz schwach. Er fing an, sie zu lehren, dass es für den Sohn des Menschen nötig ist, vieles zu leiden und verworfen zu werden von den Ältesten, hohen Priestern und Schriftgelehrten und umgebracht zu werden und nach drei Tagen aufzuerstehen. Nach drei Tagen aufzuerstehen. Das heißt doch, in erster Linie betrifft der Tempel seines Leibes, wo er sagt, zerstört den, ich richte den in drei Tagen wieder auf, Johannes 2,21, betrifft doch in erster Linie seinen Leib, ganz klar. Es geht um sein Sterben und sein Auferstehen. Und jetzt ist die große Frage mit diesen drei Tagen, wenn ich weiß, dass nicht nur der irdische Leib Jesu hier der Ansatzpunkt ist zum Denken, sondern eben auch die heilsgeschichtliche Dimension eine Rolle spielt, dann muss ich mich hier fragen, was ist denn mit dem Tempel seines Leibes in seiner heilsgeschichtlichen Bedeutung, wenn es um Haupt und Glieder geht, mit diesen drei Tagen? Die müssen doch dann auch irgendwo eine Rolle spielen. Wo hat denn die Leibesgemeinde zusammen mit ihrem Haupt, wenn es um Vollendungsgedanken geht, hier eine dreitägige Erwartung, wie auch immer. Und das, jetzt müssen wir die nächsten 10 Minuten ein bisschen Fantasie brauchen. Wir alle, gell? Du und ich, für mich ist es wohl leicht, da weißt du schon 100, wie viel mal gemacht habe. Und es ist auch überall aufgeschrieben. Ich wollte eigentlich noch eine Folie mitbringen, wie der Reinhold letztens. Und irgendwie ist mir das dann entgangen. Aber ich setze mal voraus, dass ihr Fantasie habt, gell? Und wir geben uns mal Mühe, jetzt das bildlich im Kopf, wir können uns alle Bilder vorstellen, das mal ablaufen zu lassen. Also die heilsgeschichtliche Bedeutung mit diesen drei Tagen. Erstens, er ist nach drei Tagen auferstanden, denn er hat gesagt zu den Pharisäern, die ein Zeichen von ihm wollten, ihr kriegt kein anderes Zeichen als das Zeichen Jonas, weil so wie der Jonas drei Tage im Bauch des Fisches war, genauso wie der Sohn des Menschen drei Tage, Matthäus 12, Vers 40, drei Tage im Herzen der Erde sein. Also das ist die allererste und wichtige Bedeutung. Die haben die auch verstanden, denn die Emmaus-Jünger, als mit Jesus mit ihnen ging später, Lukas 24, ich lese glaube ich nachher noch einen Vers draus, da hat er ihnen das erklärt und da haben sie das begriffen, dass er das gemeint hat. Also der Tempel seines Leibes in Verbindung mit den drei Tagen, die erste Möglichkeit oder wichtige Möglichkeit ist die buchstäbliche Auferstehung, ganz klar, ja. Das war auch das, was sie realisieren konnten, was sie dann verstanden haben. Denn sie haben dann begriffen, dass er das schon mal gesagt hat, weil sie gesagt haben, sie haben sich erinnert. Gell? Sie erinnerten sich, dass er davon gesprochen hatte. Nun haben wir ja, bevor es zum Tempel Gottes in der Tempel der Stadt komme, das ja ineinander greift, ja, die heilsgeschichtliche Seite noch zu beachten. Das heißt, wie ist die heilsgeschichtliche Dimension dieser drei Tage zu sehen? Petrus sagt mal in 2. Petrus 3, Vers 8, 1000 Jahre sind bei Gott wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Ich kürze das ab. Ihr kennt alle den Vers 2. Petrus 3, Vers 8. So, wenn ich das zugrunde lege, dass ein Tag 1000 Jahre sind, dann muss ich mich fragen, die heilsgeschichtliche Dimension der Wiederherstellung des Leibes des Christus auf dieser höheren Stufe geschieht auch in 3 Tagen. Wie kriegen wir das unter? Wann ist denn Jesus gestorben? Das war vermutlich 33 unserer Zeitrechnung, 34, 37, 30, 28, gibt 100 verschiedene Rechnungen, aber es ist ungefähr um diese Zeit gewesen. Ich gehe von 33 aus, weil ich das schon als Zeuge Jehovas so gelernt habe und das muss nicht ganz falsch sein. Die Zeitrechnung waren die recht gut, aber es gibt Abweichungen, aber die sind geringfügig, also 10 Jahre hin und her spielt er in der Heilsgeschichte überhaupt keine Rolle. Gell? Also 33 Zeitrechnung ist er gestorben, ist auch auferstanden, du brauchst diese 40 Tage gar nicht mitrechnen. Lass einfach mal das stehen, 33. So. Und jetzt wissen wir von Petrus, ein Tag sind 1000 Jahre. Der erste Tag wäre also 1033, der zweite wäre 2033. Hoppla, gell? Was haben wir heute? 2015. Nicht rauslaufen heute Nachmittag und sagen, der eine hat gesagt, 2033, gell, ist Mitternacht und da ist Entrückung. Weil ich habe kein Datum, gell? Es gibt kein Datum. Es ist nur eine Denkhilfe, damit wir die 3 Tage verstehen. Und jetzt haben wir doch aus Enthüllung, meist Offenbarung genannt, gelernt, dass es nach diesen 2 Tagen, weil dann die Drangsalszeit kommt, denn Jesus gesagt hat, wenn die Tage nicht verkürzt werden, würde kein Fleisch gerettet, dass es offensichtlich danach kurze Tage geben muss. Das glauben wir, gell? Das steht nirgends so geschrieben, so genau. Aber wir glauben das so. Würde also heißen, nach den 2000 Jahren kämen 2 kurze Tage. Das sind die 7 Jahre, von denen die Enthüllung redet. Die Drangsalszeit, der Antichrist, die Zornschale, alles, was da so abgeht, passiert in diesen 2 Tagen. Wo ist denn jetzt nach 3 Tagen, wenn ich an den Leib des Christus denke? Würde doch heißen, 2033 waren 2 Tage rum und nochmal 7 Jahre wären 4 Tage, wenn sie verkürzt werden, die letzten beiden. Aber es geht hier um 3 Tage, würde also heißen, dass nach 2000 Jahren und 3,5 Jahren die 3 Tage rum wären. Wenn ich das jetzt auf Zahlen umsetzen will, wo ich mir schwer tue, gell? Ich gebe das zu. Aber wenn man einmal angefangen hat, muss man auch zu Ende sagen. Würde also heißen, wenn 33 stimmen würde, wäre 2033 und 3,5 wäre 2036 und noch was, der Leib des Christus. Fertig. Was ist zu dieser Zeit? Nach der Enthüllung, da sind wir in der dritten Nachtwache, am Ende der dritten Nachtwache, die 7. Posaune bläst da. Und was haben wir in der Enthüllung gelernt? Bei der 7. Posaune ist der Leib des Christus, das Geheimnis Gottes, vollendet. Stimmt das jetzt mit den 3 Tagen? Genau, gell? Auf den Punkt. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich zerstöre diesen Tempel, ich baue den in 3 Tagen wieder auf und er redet vom Tempel seines Leibes und ich sage, das ist eine heilsgeschichtliche Bedeutung in 2. Stufe, dann geht es um Haupt und Glieder, dann sind doch Haupt und Glieder und der Leib vollendet bei der 7. Posaune, genau wie die Enthüllung sagt. Ob das jetzt 2037 ist oder 2050 oder 2017, das weiß kein Mensch. Weil wir wissen nicht genau, wann Jesus gestorben ist. Wir wissen keine Daten. Wir haben nur heilsgeschichtliche Abläufe. Aber eines kann ich noch daran erkennen. Wenn Jesus Recht hat, und er hat Recht, und die bösen Tage sind verkürzt, dann müssen die letzten 2 Tage kurz sein. Das heißt, wir leben heute in einer Zeit, in der die Naherwartung eine ganz andere Dimension hat als noch vor vielen Jahren. Mir wird ja manchmal nachgesagt, ich würde die Naherwartung wegreden, weil ich immer sage, wir brauchen kein Datum, sondern wir haben immer Naherwartung, nämlich entweder sterben oder die Entrückung kommt. Beides ist für mich der Punkt, wo ich bei Christus bin. Also meine Naherwartung ist, wie alt bin ich jetzt? Ich glaube 66 ist ungefähr. Ne? Und dadurch, dass ich keinen Geburtstag feiere, ich hatte einmal Geburtstag, das war irgendwo 66 Jahren. Und da kann man das leicht vergessen. Jetzt bin ich nächsten Monat, glaube ich, noch 66. Okay, das geht aber keinem was an. Und würde da heißen, wenn in unserem Alter mit Medizin drum und dran, vielleicht wirst du ja 80 oder 85, dann ist meine Naherwartung 15, 20 Jahre, gell? Maximal, wenn es um den Leib geht, vom medizinischen Standpunkt aus. Wenn die Entrückung vorher ist, ja, dann ist es noch näher, gell? Aber wenn die Entrückung später kommt, was kratzt mich das? In 20 Jahren bin ich da, wo ich hin will. Da kann die Entrückung in 50 Jahren sein, das spielt keine Rolle. Und letztens war ich zu einer Bibelstunde, da hat einer das auf 120 Jahre geschoben und da war eine Schwester ganz enttäuscht und sagt, jetzt habe ich meine Naherwartung verloren. Gell? Da musste ich der armen Frau erstmal helfen, dass er wieder weiß, wo es lang geht mit Naherwartung, nämlich, dass das Sterben der nächste Punkt ist, wenn die Entrückung nicht vorher kommt. Gell? Also müssen wir da nicht auf Entrückung warten. Wenn die später käme, kann uns das egal sein, weil beim Sterben sind wir da. Gell? Der eine ist näher dran, der andere ist weiter weg. Wir wissen es nicht. Ich lasse mich überraschen. Gelegentlich denke ich, wenn mein Herz wieder mal spinnt, ist es zu weit. Ich hätte eigentlich gerne noch ein bisschen gewartet, gell? Weil ich wollte das und das noch machen. Und so geht es uns wahrscheinlich allen. Aber wir müssen uns das zusprechen, dass das so ist. Lasst euch das nicht vermiesen. Also die 3 Tage stimmen auch heilsgeschichtlich. Gell? Das ist wichtig. Wenn es um die Rechnung des Petrus geht. Es gibt ja noch eine andere Rechnung, nämlich die im Psalm 90, Vers 4. Und im Psalm 90, Vers 4 steht, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und wie eine Wache in der Nacht. 1000 Jahre, ein Tag und eine Wache in der Nacht. Wie viele Nachtwachen gibt es? Biblisch, es gibt ja unterschiedliche Rechnungen, biblisch haben wir 4. Jesus kam in der 4. Nachtwache, als sie gefischt haben. 4 Nachtwachen. Abend, Mitternacht, Hahn, Schrei, Morgen, so heißen die. So, also würde bedeuten, dass der gesamte Tag, biblisch fängt der Tag mit Abend an. Auch manche argumentieren anders, aber das kann ich widerlegen. Der Tag fängt abends an, das heißt, es kommen 4 Nachtwachen und dann kommt der helle Tag. Kannst du dir das vorstellen? Wir haben jetzt Fantasie. Gell? Dunkle Nacht, 4000 Jahre, heller Tag, 1000 Jahre nach Psalm 94. Würde heißen, ein Gottestag in dieser Rechnung ist 5000 Jahre lang. Kommt ihr da noch mit? 4 Nachtwachen, ein heller Tag, 1000 Jahre, der ist also kürzer als die Nacht. Macht zusammen 5000 Jahre. So, jetzt gehen wir wieder zu Christus, Golgatha. Was ist auf Golgatha basiert? Da wurde es Nacht. Also muss vorher Tag gewesen sein. Wie lang war der Tag vorher? Der war 3,5 Jahre lang, in denen Jesus als Gesalbter über diese Erde ging. Ein verkürzter Tag, offensichtlich. Jetzt haben wir gesagt, der Tag fängt mit Abend an, nicht mit dem hellen Tag, sondern mit dem dunklen Teil. Wenn also der helle Teil bei Jesus war, 3,5 Jahre, muss doch vorher der dunkle Teil gewesen sein. Wie lang ist der? 4000 Jahre. 4 Nachtwachen. Wo kommst du denn da hin, wenn du von Jesus 4000 Jahre zurückrechnest? Da bin ich beim Adam, gell? Beim Adam im Paradies. Und jetzt sagt Paulus in Römer 5, Vers 14, der Adam ist ein Typus auf den Christus. Würde also heißen, die 3,5 Jahre, die Jesus auf dieser Erde gesalbter war, müssten beim Adam wiederkommen. Also war im Paradies offensichtlich der Adam 3,5 Jahre mit seiner Eva oder die meiste Zeit alleine. Gell? 3,5 Jahre im Paradies. Das würde also heißen, der vorhergehende Tag war da zu Ende mit dem Paradies. Und davor waren wieder 4 Nachtwachen. In dieser Rechnung ist also der erste Tag dieser Schöpfung geht bis zum Sündenfall. Das wären 5000 Jahre. Wir haben aber nur 4000 plus einen verkürzten Tag. Dann kommen wieder 4000 Jahre Nacht vom Sündenfall bis zu Christus und 3,5 Tage hell gesalbter auf dieser Erde bis Golgatha war der Tag zu Ende. Und jetzt sind wir bei Golgatha, mit dem zweiten Tag zu Ende, und jetzt kommt der dritte Tag. Wie lange geht der? 4000 Jahre Nacht. Jetzt haben wir eben gesagt, 2000 sind davon rum. Die nächsten zwei Nachtwachen werden wohl verkürzt. Das sind die 7 Jahre von der Enthüllung wieder. Also haben wir 2 verkürzte Nachtwachen. Würden die 4 Tage 2007 Jahre lang sein. Und dann kommt der helle Tag. Und wie lang ist der? Millennium? 1000 Jahre, gell? Genau wie Psalm 90 sagt. Und also heißt der dritte Tag, wann ist der zu Ende? In dieser Rechnung? Nach dem Millennium. Und was ist nach dem Millennium? Die Hochzeit des Lämmleins. Das Lämmlein heiratet das Jerusalem, was aus dem Himmel herabkommt. Und in dem Jerusalem ist welcher Tempel? Das Lämmlein und der Gottvater zusammen sind der Tempel und das Licht in dieser Stadt. Das ist der dritte Punkt von heute. Ich muss das auch hier vorwegnehmen, damit wir das verstehen. Also wir haben 3 Rechnungen. 3x3 Tage, alle 3 stimmen, gell? Das ist doch super, also ich finde das hervorragend. Die 3 Tage bei Jesus, also im Herzen der Erde war, die 3 Tage beim Petrus, 1000 Jahre ist ein Tag, bis zur 7 Posaune, Leib vollendet und Tempelleib, gell? Und dann nochmal der Tempel in der Stadt, auch nach 3 Tagen fertig, nämlich vom zweiten Kosmos dieser Schöpfung bis zum vierten Kosmos Neues Jerusalem. Haben wir auch wieder 3 Tage, 3 Gottestage. Ich weiß, ich verlange euch für viel, für Fantasie, gell? Man müsste das noch grafisch darstellen. Das gibt es alle. Ja, gut. Das Ganze gibt es als Präsentation. Wer im Internet gucken kann, kann das alles angucken. Das ist alles aufbereitet zum Nachvollziehen. Und da siehst du das. Mir ist wichtig, dass wir zumindest so viel verstehen. Die Gottesrechnungen, und zwar alle Gottesrechnungen, stimmen auf den Punkt. Egal welche du nimmst, du musst nur verstehen, was zu welcher Zeit passiert, so wie eben auch hier aufgeführt. Und jetzt lesen wir in Johannes Kapitel 2, Vers 22, den Vers, den habe ich extra weggelassen für den Reinhold in der Einleitung. Da steht dann, als er daher aus den Gestorbenen erweckt wurde, nämlich Christus, wurden seine Lernenden daran erinnert, dass er dies sagte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, welches Jesus sagte. Sie wurden erinnert. Johannes 14, Vers 26 ist die Frage, wie werden wir erinnert? Johannes 14, Vers 26 heißt es, Jesus sagt, der Zusprecher, aber der Heilige Geist, welchen der Vater in meinem Namen senden wird, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gilt das heute nicht mehr? Galt das nur den paar Lernenden, denen er das gesagt hat? Oder gilt das auch noch uns? Also ich glaube, das gilt auch noch uns. Etliche von euch nicken, gell? Ihr seid einverstanden, das ist schon mal prima. Jetzt gibt es noch einen schönen Text im ersten Johannesbrief. Derselbe Johannes in seinen Briefen schreibt, 1. Johannes 2, Vers 20. Ihr, du und ich, ja, wenn du dazugehörst, ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Und jetzt steht in deiner Bibel garantiert, und wisst alles. Wisst ihr alles? Eugen schüttelt den Kopf, gell? Ich auch nicht. Naja, schlimm, gell? Wenn du alles weißt, kann gesund bist und steinreich, dann bist du unerträglich. Also, da steht nicht, ihr wisst alles. Es gibt ein paar Bibeln, die machen das richtig. Die alte Elberfelder macht es falsch, die neue, die revidierte ist besser an dieser Stelle. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und nehmt es alle wahr, dass das so ist. Oder nehmt es wahr oder wisst es, dass das so ist. Das müsste man eigentlich reinschreiben. Uns ist bewusst, dass wir die Salbung des Heiligen Geistes haben. Und was passiert, wenn er im Vers 27 weiterspricht? Ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, was macht denn die? Die bleibt in euch und ihr habt nicht Bedarf, auf dass euch jemand lehre, sondern wie seine Salbung euch betreffend lehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge, und wie sie euch lehrt, so bleibt in ihm. Also der Geist belehrt uns, der Geist erinnert uns, hat Jesus vorhin gesagt. Der Geist erinnert uns, er belehrt uns. Die Salbung mit dem Geist ist es, die uns aufhilft und nicht macht, dass wir jetzt alles wissen. Gell? Das wäre Unsinn. Und so sind die, wie Johannes 2,22 sagt, unserem Text von heute Morgen, sagt, die Lernenden wurden erinnert, dass das stimmt, was Jesus gesagt hat. 3 Tage, dann bin ich wieder da, gell? Mit seinem irdischen Leib in dieser ersten Rechnung. Und was sagen sie noch? Sie glaubten der Schrift. Was war denn das für eine Schrift oder Geschriebene, der sie glaubten? Das war das Alte Testament. Die hatten nichts anderes. Sie glaubten, sie hatten es nicht mal selber alle. Das war in der Synagoge und was weiß ich. Die Apostel hatten Septuaginta, Blätter, griechisches Altes Testament. Paulus auch, gell? Und sie glaubten der Schrift. Was hat denn die Schrift gesagt? Als Jesus mit den Emmausjüngern lief, Lukas 24, 44, da sagt er doch, er erklärt ihnen alles, was von ihm geschrieben ist, bei Mose, den Propheten und den Psalmen. Was ist denn das? Das ist Altes Testament, gell? Das ist alles Altes Testament. Ja, wird im Alten Testament so viel von Jesus geredet? Weil da gibt es ganze Bücher drüber und Doktorarbeiten, die da jedes Fussel rausgefunden haben, was Prophetie auf Jesus ist. Nur 2 Beispiele oder 3. Ein ganz wichtiges Psalm 16, 9 und 10. Das ist in den meisten Bibeln und ich wette danach völlig falsch geschrieben. Da hat man den Bibeltext der Biblia Hebraica mit Hüsen getreten, weil man Heilsgeschichte nicht versteht. Wir wollen es nicht besser machen als die anderen, versteht mich nicht falsch. Nur ich hasse es, wenn man Grundtextworte einfach ändert, die nicht dastehen. Und im Psalm 16, Vers 9 ist so eine Stelle. Da steht in der traditionellen Bibel, steht, daher freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele, hätte hier David gesagt. Aber da steht nicht das Wort Seele, sondern da steht das Wort Herrlichkeit. Wo sind da der Unterschied? Das ist dasselbe. Also zwischen Seele und Herrlichkeit hätte ich schon unterscheiden wollen. Gell? Äpfel und Birnen oder so, oder Äpfel und Gemüse oder was, passt ja nicht. Also, ja, wie ist das jetzt mit Herrlichkeit? Wenn ich jetzt lese, es freut sich mein Herz und frohlockt meine Herrlichkeit, hätte David gesagt, ja, das passt doch gar nicht. Und da sagt der Übersetzer, das hat wohl offensichtlich eine andere Bedeutung und schreibt Seele hin, weil der hat sich doch gefreut, der David, gell? Ja, jetzt ist doch der David, haben wir das vom Reinen nicht gehört, in x Predigten jetzt, die letzte Zeit, alttestamentlich, Josef, Bild auf Christus, ist der David kein Bild auf Christus? Oder wie? Jetzt müssen wir mal nicken, gell? Ja, Christus ist ein Bild, David ist auch ein Christusdarsteller. Das heißt, Psalm 16 ist eine heilsgeschichtliche, prophetische Sicht auf den Christus. Wenn ich jetzt die beiden Verse zusammen lese und das Wort für Herrlichkeit gebrauche, dann kannst du mal überlegen, was denn das sein soll. Es freut sich mein Herz und frohlockt meine Herrlichkeit. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit wohnen, denn nicht lässt du meine Seele dem Scheol, noch lässt du deinen Huldiger die Verderbensgrube sehen. Ich sage es jetzt mal mit einfachen Worten, damit man es schneller versteht. Es frohlockt meine Herrlichkeit, weil deine Seele nicht im Scheol bleibt und dein Leib nicht im Grab. Hoppla, gell? Um wen geht's denn hier? Hier geht's um den Christus. Als er auf diese Erde ging, gestorben ist, wo ist er denn hingegangen? Sein Leib kam in den Grab bei einem Reichen, Jesaja 53, kannst gerade weitermachen. Alles, was von Jesus da geschrieben ist, stimmt. Sein Leib war im Grab. Und wo war seine Seele? Im Aufenthaltsraum der Gestorbenen, im Scheol. Und jetzt verlockt die Herrlichkeit, weil er da nicht geblieben ist. Wer ist die Herrlichkeit des Christus? Epheser 1, 23 und so weiter. Wer ist die Herrlichkeit des Christus? Seine Ekklesia, seine Leibesglieder, das ist seine Umgebung, seine Herrlichkeit. Paulus sagt, die Herrlichkeit des Mannes ist seine Frau, gell? Sie nickt, gell? Und die Herrlichkeit des Mannes ist seine Frau. Das heißt, das Männliche ist vom Weiblichen umgeben und das Weibliche ist die Herrlichkeit. Und jetzt sagt hier der Psalm 16, meine Herrlichkeit frohlockt. Warum frohlockt denn die Herrlichkeit des Christus seine Ekklesia? Weil er nicht im Scheol geblieben ist, weil er nicht im Grab geblieben ist, war das Grab leer. Ja, weil er auferstanden ist, weil er für alles bezahlt hat und den Wert seines Blutes im oberen Heiligtum dargebracht hat. Das ist Altes Testament. Altes Testament spricht von Christus in Haupt und Gliedern, von seiner Herrlichkeit. Und das bist, wenn du dazugehörst, du und ich. Ist das was? Ja, da geht einem doch ganze Kronleuchter auf, wenn man den Grundtext doch bitte mal stehen lässt, wie er da ist und nicht dran rumfummelt. Also, und wenn ich das erkennen darf, dann hat Jesus recht, das ganze Alte Testament redet von mir und es redet nicht nur von meinem Leib, mit dem ich über diese Erde gehe, sondern es redet auch von meinem Leib in heilsgeschichtlicher Dimension, in Haupt und Gliedern, gell? Die kommen auch da drin vor. Und das ist doch das Wunderbare daran. So, ich komme zum zweiten Punkt. Wenn du jetzt vielleicht glaubst, dass ich den dritten nicht mehr schaffe heute, dann tröste du dich, das ist nicht so viel, das kriegen wir hin. Ein zweiter Punkt wäre der Tempel Gottes. Was haben wir mit dem Tempel Gottes zu tun? In 1. Korinther 3,16 schreibt Paulus, nehmt ihr nicht wahr, oder wisst ihr nicht, steht in den meisten Bibeln, nehmt ihr nicht wahr, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ihr Korinther, ihr Hanauer oder Nidra oder wo ihr überall herkommt, Taunus ist auch dabei und noch so ein paar Sachen. Also wisst ihr nicht oder nehmt ihr nicht wahr, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist in euch wohnt? Denk an Hiob 34, an 1. Korinther 12, eingangs, Geist Gottes ist überall, gell? Denk an das Gottesteilchen, mit dem ich angefangen habe, an die Quantenphysik, die genau dasselbe sagt, dass das Wesen, sie nennen es ja nicht Gott, gell, alles durchzieht, dass es eine Rieseneinheit ist, dass da drin es nur Ungläubige gibt, sage ich jetzt aus meiner Sicht, da Dinge, die das Ganze nicht begreifen wollen und selbst in der Wissenschaft ja, das noch umstritten ist. Aber wir sehen große Fortschritte, dass man erkennt, dass da irgendwas ist, was alles durchzieht, durchdringt und am Wirken erhält. Und genau darum geht es. Und wenn hier gesagt wird, ihr Korinther und damit die ganze Ekklesia seid der Tempel Gottes, weil der Geist in euch wohnt, was mache ich jetzt? Glaube ich das oder so, ist mir egal, gell? Also wenn es dir egal ist, dann kannst du heute Morgen auch Tennis spielen gehen, dann musst du nicht in die Wortgemeinschaft gehen. Es wird wahrscheinlich nur einer hierher kommen, dem das nicht egal ist. Also ich glaube das. Und jetzt gibt es eine ganz interessante Stelle im Neuen Testament, das glaubt man gar nicht, in den Evangelien, gell, die bei uns ja nicht ganz so oft drankommen. Markus 14, 58, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Also ich habe gestaunt, als ich mich hier vorbereitet habe auf das Thema, dass es sowas gibt. Markus 14, Vers 58. Hier ging es darum, dass die hohen Priester und das Synedrium Zeugen gesucht haben, die Jesus belasten, damit sie ihn richten können. Also man hat Zeugen gesucht, die gegen ihn auftreten. Und jetzt heißt es hier, vorher einige standen auf und bezeugten gegen ihn und bezeugten falsch. Und was haben sie falsch bezeugt? Das musst du jetzt lesen. Was haben sie falsch bezeugt? Vers 58. Wir hörten ihn sagen, sagen die Leute, die falsch bezeugt haben. Wir hörten ihn sagen, ich werde diesen handgemachten Tempel abbrechen und werde 3 Tage hindurch einen anderen nicht handgemachten erbauen. Hat er das jemals gesagt? Kein Ton davon. Das haben die erfunden. Oder haben die eine heilsgeschichtliche Wahrheit infiltriert bekommen, um das hier schon deutlich zu machen, worum es eigentlich geht bei diesem Vorgang. Ich brech den Tempel ab und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Er bricht ihn ab, hat er auch nicht gesagt. Gell? Das, was er aufbaut, ist nicht mit Händen gemacht, hat er auch nicht gesagt. Gell? Die behaupten das. Es waren also falsche Zeugen, die heilsgeschichtlich die Wahrheit gesagt haben. Gell? Das finde ich kurios. Also das haut einen förmlich um. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich finde das faszinierend. Also zurück zu Paulus. Nehmt ihr nicht wahr, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Im Kapitel 6, 1. Korinther, Vers 19. 1. Korinther 6, 19, noch eine Stelle. Oder nehmt ihr nicht wahr, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt? Selbe Aussage im Grunde, gell? Oder noch schöner, 2. Korinther 6, Vers 16. 2. Korinther 6, 16. Haben wir noch eine schöne Stelle. Da heißt es hier, welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes und Götzenbilder? Das hat miteinander nichts zu tun. Denn wir sind die Tempel des lebenden Gottes. Wir, meint jetzt Paulus und Barnabas, oder meint er die Korinther mit? Vielleicht auch uns, gell? Meint er die Ekklesia? Ja klar, wer denn sonst? Wir sind die Tempel Gottes. Wir sind die Tempel Gottes. Und jetzt kommt dieser frappierende Satz, diese Argumentation, so wie Gott gesagt hat. Was hat Gott gesagt? Er zitiert aus Hesekiel 37, aus 3. Mose 26. Was hat Gott gesagt? Ich werde in ihnen innewohnen und wandeln und werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Jetzt könnte ich über Israel schwärmen, gell? Das sagt doch Paulus zu den Korinthern und damit zu dir und mir. Ihr seid der Tempel Gottes. Der Tempel des lebenden Gottes, wie Gott zu Israel gesagt hat. Das kannst du selber weiterdenken, weil das ist nicht mein Thema heute Morgen. Und alle, die das Thema kennen, werden es frohlocken, gell? Und wer es nicht kennt, der kann ja fragen. Also, wer ist der Tempel Gottes? Was ist mit dem Tempel Gottes? Der Tempel Gottes, der Tempel Gottes, wenn es um seinen Geist geht, ist auch der Ekklesia, und zwar in Haupt und Gliedern, ist in Christus der Geist Gottes, nicht? Ja, ist auch dort. Und dieser Tempel, sagt Paulus im nächsten Vers, 1. 3, 17, ist heilig. Was war denn, als Mose am Dornbusch war und die Stimme kam? Die Flamme war ein Engel, die Stimme war der Herr. Und was hat er gesagt? Zieh die Schuhe aus, hier ist heiliger Boden. Gottes Anwesenheit, heiliger Boden. Tempel Gottes, ihr seid heilig. Ihr seid der Tempel Gottes. Der Tempel Gottes ist heilig. Können wir jetzt Götzendienst machen? Fremde Götter anbeten? Verunreinigung des Tempels? Niemals. Deswegen sagt Paulus im 2. Korinther 6 weiter, welchen Anteil gibt es jetzt mit Christus und Belial? Oder welchen Anteil hat ein Gläubiger mit den Ungläubigen? Merkst du was? Dieser innere geistliche Tempel ist heilig. Da muss ich die Schuhe ausziehen, um es mit Mose zu sagen. Würde also heißen, wir dürfen darauf achten, welche Geister oder mit welchen Geistern wir uns beschäftigen. Beurteilt die Geister. Aber lasst euch nicht auf sie ein. Gell? Wir sind vom Geist Gottes geprägt. Also, der Tempel seines Leibes, Haupt und Glieder. Der Tempel Gottes durch seinen Geist, auch Haupt und Glieder, weil die gehören immer zusammen. Wie sieht es jetzt mit dem Tempel in der Stadt aus? Das war der dritte Punkt von heute. Der Tempel in der Stadt. Stell dir mal vor, der Johannes war doch ein Hebräer. Gell? Heute würde man sagen, es war ein Jude. Er war ein Hebräer, ein Israelit. Und jetzt kriegt der Johannes als Israelit, als stellt er jetzt die orthodoxen Juden vor, die ganz extrem am Alten Testament hängen. Jetzt kriegt Johannes als Vertrauter des gesamten jüdischen Religionssystems, würde ich mal so sagen, als durch und durch Israelit, ein neues Jerusalem gezeigt, was aus dem Himmel kommt. Was fällt denn sofort auf? Da gibt es ja gar keinen Tempel. Also wenn ein Jude die Augen aufmacht oder ein Israelit die Augen aufmacht und auf Jerusalem guckt, erwartet der, dass da ein Tempel steht. Die würden heute am liebsten diese Moschee da wegreisen und ihren Tempel hinbauen. Ja? Das wäre das Erste, was die machen würden, wenn es die Erlaubnis dazu gäbe. Also ein Israelit erwartet, dass da ein Tempel steht. Strack und Billerbeck haben diesen Gedanken kurz gefasst in folgenden Worten und sagt, das zukünftige Jerusalem ohne Tempel, ein für die alte Synagoge unnachvollziehbarer Gedanke. Die Erbauung des Heiligtums ist das allerselbstverständlichste Stück altjüdischer Zukunftshoffnung gewesen. Babylonische Gefangenschaft, die kommen zurück, vorher schon angefangen. Mit Nehemia, was haben sie gemacht? Angefangen, Tempel zu bauen. Da gab es noch keine Häuser. Haben sie angefangen, Tempel zu bauen. Und jetzt müssen wir überlegen, wie viele Tempel gab es denn schon? Wir haben den Tempel Salomos gehabt, 1034 vor Zeitrechnung. Dann kam der Zerubabel-Tempel nach der babylonischen Gefangenschaft, 536, 500 Jahre später. Dann gibt es den dritten Tempel, wann? Wenn der Antichrist da ist, er sitzt in den Tempel Gottes, das ist nicht die Ekklesia, weil die ist da schon entrückt. Er setzt sich in den Tempel Gottes, der in Jerusalem gebaut wird, ein dritter Tempel. Was ist denn im Millennium? Da haben wir einen vierten Tempel, gell? Hesekiel, Abvers, Kapitel 40 bis 43. Da gibt es einen viel größeren, anders gestalteten Tempel, in den die Herrlichkeit Gottes von Osten einzieht. Das ist der vierte Tempel. Und dann, das war's, gell? Dann gibt es keinen Tempel mehr, weil in dem neuen Jerusalem, was aus dem Himmel auf die Erde kommt, ist Gott und das Lämmlein Tempel in der Stadt. Enthüllung 21 lässt zwei Verse. Und die Enthüllung 21, 22, 23, kann man sich ganz leicht merken, gell? Enthüllung 21, 22, 23, das letzte beide sind die Verse. Und ich nahm keinen Tempel in ihr wahr, nämlich der Stadt, dem neuen Jerusalem, denn der Herr, Gott, der Allhaltende, ist ihr Tempel und das Lämmlein. Wenn du weißt, wer Lämmlein ist, nämlich Christus in Haupt und Gliedern, dann weißt du auch, wer Tempel ist im neuen Jerusalem. Und die Stadt hatte nicht Bedarf der Sonne noch des Mondes. Warum? Weil die Herrlichkeit Gottes diese Stadt erleuchtet. Und ihre Leuchte ist das Lämmlein. Aha, wo kommt das Licht her? Gell? Wer ist der Lichtträger? Das Lämmlein, nämlich Christus in Haupt und Gliedern. Ja, da kannst du doch nur Halleluja rufen, gell? Detlef, oder demütig schweigen, dass Gott diese Nichtnutze uns in unserer Schwachheit für sowas gebraucht. Als der Stephanus gesteinigt wurde, hat er schon mal gesagt, der Gott, an den ich glaube, um den es mir geht, der wohnt nicht in handgemachten Städten. Und das war dem schon klar. Und der Stephanus hat damit auch die Leute, die ihn umbrachten, ja vor den Kopf gestoßen mit noch anderen Argumenten, nicht nur dem. Weil, wie wir eben gelesen haben, auch bei Strack und Billerbeck, es das Allerselbstverständlichste ist, dass in Jerusalem ein Tempel stehen muss. Gell? Und das ist das ganze Sinnen auch heute der orthodox gläubigen Juden immer noch, dass das irgendwann passieren muss. Gell? Und wenn die politischen Umstände das nicht verhindern würden, hätten sie das schon gemacht. Manche sagen ja, die Steine sind schon da, gell? Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird dieser Tempel der nächste gebaut, aber, wie eben schon erwähnt, im Grunde missbraucht, auch wenn er Tempel Gottes heißt, weil es dann in der Heilsgeschichte eben den nächsten Schritt gibt. Antichrist, die letzten 7 Jahre, Ende des Äons, Millennium. Und da sind wir wieder bei den 3 Tagen. So, letzte Gedanken zu diesem Thema sind noch wichtig. Die Ich muss mal lesen, Epheser 2, Vers 19 bis 21, damit ich das hier rund kriege. Epheser Kapitel 2, 19 bis 21. Ich muss staunen. Wir sind beim Tempel des Leibes, beim Tempel Gottes, beim Tempel der Stadt. Im Grunde alles dasselbe. Epheser 2, Vers 19. Demnach seid ihr nun nicht mehr Fremde und Beisassen, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr, Ekklesia, du und ich, wenn du dazugehörst. Wie geht's weiter? Ihr seid aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckspitze ist, in welchem der ganze Wohnbau zusammengefügt wächst, einem heiligen Tempel im Herrn. Ja, wer gehört alles zu dem Tempel Gottes, dem Tempel des Leibes, dem Tempel der Stadt? In letzter Konsequenz auch Apostel und Propheten. Wenn sich da einer hinstellt, wie jetzt auch das Video im Internet kursiert und behauptet, die Enthüllung, die Offenbarung sei die Fortsetzung des Alten Testamentes und hätte mit der Ekklesia überhaupt nichts zu tun, hat offensichtlich keine Ahnung von Heilsgeschichte. Es tut mir leid. Paulus hier an dieser Stelle sagt was ganz anderes. Und das kannst du jetzt glauben, kannst du auch lassen. Ich glaube das, dass das so ist. Und wenn dieser heilige Tempel im Herrn derart gestaltet ist, und mein Wort das so sagt, kann ich nicht was anderes behaupten. Gut, damit wären wir fast am Ende. Ich zitiere noch was, nämlich als, es geht ja hier um die Herrlichkeit, das Licht im neuen Jerusalem, als Jesus über diese Erde ging, hat er gesagt, Johannes Kapitel 1, ich bin das Licht des Kosmos. Wir haben schon ausführlich darüber gesprochen. Matthäus 5 in seiner Bergpredigt sagt er zu den Lernenden und noch zu etlichen anderen, verwunderlicherweise, ihr seid das Licht des Kosmos. Wenn das damals schon so gewesen ist, wie muss das sein, wenn der Christus erhöht ist, wenn die 3 Tage rum sind und die Tempel alle fertig sind, der Tempel des Leibes, der Tempel Gottes, der Tempel im Neuen Jerusalem, genau wie es da steht. Die Herrlichkeit, das Licht geht von diesem Tempel aus. Also auch hier eine Vervielfachung, wenn es um die Heilsgeschichte der Erfüllung geht. Ja, was haben wir heute gelernt? Gell, wäre die Frage. Ja, es gibt einen Tempel des Leibes, einen Tempel Gottes und einen Tempel in der Stadt. Die sind alle gekennzeichnet durch die Einheit von Haupt und Gliedern, nämlich dem Christus und seiner Ekklesia. Und ja, ich kann nur sagen, wer es fassen kann, der fasse es. Amen. Amen.